Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Caro, damit wir nicht immer hier so völlig faktengetreu und hart in die Themen reinsteigend anfangen, sondern in diesem Podcast mal wieder so ein bisschen uns auch in die philosophische Hängematte gemeinsam begeben, würde ich dir gerne folgende Frage stellen. Ein bisschen abgekupfert von einem anderen Podcast, den ich nachher noch zitieren werde. Ich würde gerne von dir wissen, was der beste Ratschlag ist, den du jemals von einem Mitspieler, Trainer oder wem auch immer aus dem Basketballkosmos bekommen hast. Fällt dir da irgendwie was ein?
Ja. Der ist sogar thematisch passend, denn er kam vom großen Svetislav Pesic.
Oha.
Also ich hatte das ja, glaube ich, schon angedeutet, er war mal sein Sohn Marco Pesic war der Berater von Robin Benzing und Pesic wurde eingeflogen, um quasi 2 Wochen mit ihm zu arbeiten. Und
die Mike Taylor-Nummer, ne?
Genau, okay. Marco ruft mich an und sagt, Svetislav ist quasi jetzt in Ulm. So. Du sollst ihn abholen. Hol ihn bitte ab. Er wohnt da irgendwo in Blaustein im Hotel oder so. Alles klar. Uhrzeit 5 Uhr. Ich fahr los, heftig nervös. So, komm um 4:45 an. Denk so, grandios, habe ich das gemacht. Geh da rein.
Wie alt warst du da?
21, okay. Sag ich mal. 21.
Und er war der große Zampano.
Er war der Mythos, die Legende, der größte aller Zeiten. So. Das Triple gewonnen, Weltmeister. Und er hat berühmterweise Radmanovic, der bei den Lakers gespielt hat, rausgeschmissen, weil er eine Banane gegessen hat in der Vorbereitung, in der Kabinenansprache. So, dieser Mann, ich habe ihn noch nie getroffen. Und ich komme in dieses Café oder in die Lobby rein und sehe ihn und bin so richtig guter Dinge. Und dann sehe ich ihn und er sagt, Paul, du bist zu spät. Und ich sage, und ich war schon sofort, ich meine so, ey, Marco hat gesagt 5 Uhr. Und sagt er, nein, das ist falsch. Und dann hat er auf jeden Fall, ist mein Sohn ein Lügner? Und ich war, nein, ich glaube nicht, dass dein Erstgeborener ein Lügner ist. Ich bin doch nur. So, das war der Einstieg. Und dann,
das war die erste Konversation.
Das war der Einstieg. Und dann, ich war so gestresst danach, dass ich im Auto, also ich bringe ihn dann irgendwann ins Auto und wir fahren Richtung Kuberkalle, dass ich angefangen habe, mich zu verfahren. Also es ist 15 Jahre her, ich hatte kein Handy, mit dem man nicht navigiert, sondern ich musste einfach so vom Top of the Dome, ich musste einfach aus meinem Kopf fahren. Und ich bin immer gefahren und ich konnte ihm gar nicht mehr zuhören und war so, hoffentlich checkt er nicht, hoffentlich ist er nicht schlau genug, um sich an den Stern oder irgendwie so zu orientieren, dass er merkt oder mir anzumerken, dass ich keine Ahnung habe, wo ich gerade bin und dass ich nur irgendwo hinfahre in Ulm, um irgendwo anzukommen, um dann zu wissen, okay, so komme ich in die Kuberkhalle. Auf jeden Fall, während ich fahre und nach außen Stärke und Sicherheit und Zielstreben so Stringenz präsentieren möchte, gibt er mir den oder kneift er einfach so in meinen Oberschenkel rein und sagt, dein Bein ist schwach. Und
ach ja, stimmt. Ach ja. Stimmt, jetzt erinnere ich mich.
Ja. Und dann sage ich so, okay. Und dann sagt er, also hat er mir einfach auf den Tipp gegeben, ey, wenn du eins machen musst, dann hol dir Kraft in die Beine. Du musst deine Beine so stärken. Und das war damals, zu meiner Höchstzeit habe ich mal 120 Kilo gedrückt, Bankdrücken und habe ich vielleicht 65 Kilo gewogen oder 70 Kilo gewogen. Das heißt, ich war wirklich, mein Krafttraining war, ich gehe da rein und ich drücke einfach, ich lege mich auf ich lege meinen Rücken, berührt diese komische, lackige Bench und nichts anderes und ich drücke einfach, bis nichts mehr geht mit meinen kurzen Alligatorarmen und mache sonst nichts, weil ich dachte immer, ich kann schnell rennen, also brauche ich keine Kraft in meinen Beinen. Oder beziehungsweise, es reicht doch so. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so diese ganzen Sachen wie Positionskämpfe, um die Blöcke kommen, wenn Damon Green seinen Unterarm an deiner Hüfte hat und du willst irgendwie um den Block laufen, dann würde es dir sehr helfen, wenn du so ein bisschen Juice in deinen Beinen hast, zu stoppen, prophylaktisch für die Zukunft später. Also alles, es haben sich so viele Dinge in mir erschlossen, erst dass ich dachte, okay, Power in den Beinen ist was anderes als schnell rennen zu können. Das hat bei mir leider viel zu lange gedauert. Aber er hat es, der Hellseher hat es natürlich gesehen. Und es war auch hinterher mein großes Problem. Also ich habe dann mit 26, 27 Knieprobleme gehabt, die mich wirklich ein paar Jahre gekostet haben und die ich, glaube ich, wenn ich gerade meine vordere Oberschenkelmuskulatur mehr aufgebaut hätte rund um die Beine und das auch während der Saison weiter betrieben hätte, wäre ich da besser durchgekommen als so.
Arbeitstitel für diese Folge: Ist mein Sohn ein Lügner? Fragezeichen. Ja. Mal gucken, ob uns noch was
Besseres ist. Mein Sohn! Hallo, Timon! Und ich weiß bis heute nicht, also ich wusste dahinter nicht, ob das ein Test war, ob er einfach so ein bisschen so was abgeht. Es ist ja, er ist ja, Svetislav ist ja, oder ist ja die größte Stärke, die er hatte. Und das ist was, was ich mir, wo ich mir felsenfest vorgenommen habe, das werde ich übernehmen, für wenn ich ein bestimmtes Alter erreicht habe. Ist einfach, wenn dir Dinge nicht gefallen oder so, tust du einfach immer so, als würdest du ihn akustisch nicht verstehen. Also einfach immer wieder zu fragen, hä? Oder wie bitte? Was? Und dann im Training, ist im Training und irgendjemand stellt eine dumme Frage und ich weiß schon so, er wird jetzt dreimal so tun, als hätte er die Frage nicht verstanden, bis der Fragende merkt, das war anscheinend dumm, was ich gefragt habe. Oder Pisic denkt halt, er müsste in der Lage sein, wenn er die Frage, die so dumm ist, dass er die noch oft genug hört, selber auf die Antwort kommen. Und er versteht alles. Also er hat alles, ich weiß ganz genau, er hat hundertprozentig die Frage verstanden. Aber das gibt er nicht her, sondern er gibt dann und so diese Fassade aus, ich bin doch nur hier der kleine, so der Mann, das ist etwas, was ich auf jeden Fall versuchen werde, mir irgendwann auch anzutrainieren. Er hat alles gesehen, alles verstanden, wusste ganz genau, was überall passiert, aber nach außen hat er sich immer so ein bisschen, ja, also, ja, wie auch immer, das, wie ich das nennen soll, so eine kleine Fassade aufgesetzt.
Ich liebe deine Körpersprache, die die Hörer und Hörerinnen nicht sehen können, sobald Svetislav Pesic. Es ist die Mischung aus Gesichtsausdruck, Mimik, dem, wie du dich gibst, wie du plötzlich so ein bisschen in dich auch zusammenfällst. Also es ist wirklich fantastisch. Wie warst du eigentlich, weil ich habe das bei Eric McCallum, ich habe ein bisschen seinen Podcast-Auftritt bei den Euro-Insiders gehört. Wie warst denn du eigentlich so drauf als Veteran? Weil ich habe dich so ein bisschen abgespeichert, so nach dem Motto, die Youngsters, die konnten dich schon was fragen oder so, aber du hast schon dich bemüht auch, dass du jetzt nicht der alte Mr. Miyagi bist, der da rumläuft. Und trotzdem hast du ab und zu mal so eine kleine Weisheit an der richtigen Stelle gedroppt?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich war nie der typische, ich nehme dich unter meine Fittiche. Also auch, weil es irgendwann ja, also es war ja bei mir sehr schnell so, entweder ich war sehr gut und mit 26 hatte ich keinen Bock, irgendjemandem zu erklären, was er machen soll. Und ich war eher derjenige, hatte schwierige Phasen mit jungen Spielern, gerade mit jungen Spielern auf meiner Position, weil Leibenhardt sie immer mir auf den Hals gehetzt hat. Also es war immer, es war jetzt ein, keine Ahnung, Till Joscha Jünke. Ein geiler Typ, kommt dann irgendwie, darf die erstmal mittrainieren oder ist bei Ratiofarm Ulm so. Und seine Aufgabe ist es jetzt, oder er muss sich ja beweisen, er muss sich ja dem Trainer anbieten. Das heißt, er muss so hart verteidigen, wie er kann. Und ich spiele zweimal die Woche Eurocup, ich bin gefühlt haben wir nur drei Mannschaftstrainings. Mir tut alles weh, ich muss 30 Minuten spielen. Und jetzt kommt so ein junger deutscher Hansel und will irgendwas machen. Und dann hatte ich damals nicht die kognitive Ressourcen, damit normal umzugehen oder ihm irgendwas zu erklären, sondern habe ihn einfach versucht umzuwichsen oder irgendwo einen Ellbogen reinzurammen, damit er aufhört mit dem, was er tut. Und dann, also das war vielmals, glaube ich, meine generelle Beziehung. Ich habe eher, also ich habe schon, also war sehr willens, auch so das Wenige, was ich fühlte, was ich an Weisheit habe, weiterzugeben. Aber ich war jetzt nicht so der typische in der ersten Karrierephase, so der das macht. Und dann später war es schon auch so, aber ich habe mich immer dann habe ich auch nicht mehr gut gespielt. Und ich wollte nie derjenige sein, der nicht gut spielt und dann aber immer den Spruch auf Lager hat und immer den Leuten erzählt, so muss man das eigentlich machen. Wenn ich selber gerade 3 Turnover gemacht habe und wie 1 von 6 gegangen bin, ist es mir schwierig gefallen, auch so dann irgendwie noch so zu sagen, ey, aber pass mal auf, dass du da und das und so machst. Also das sind immer so komische Dynamiken, mit denen ich mich schwer getan habe, aber die andere Leute auch dann ignorieren. Und mir war es auch einfach immer zu wichtig, so, oder ich habe das genossen, auch dann, ja, eher derjenige zu sein, der mit Spaß und mit Lockerheit so versucht, den Leuten beizubringen oder was zu vermitteln.
Keine Ahnung. Okay. Ja, 2 Gedanken noch dazu. Der wichtigste berufliche, professionelle Tipp, den ich jemals bekommen habe für den Job, den du mittlerweile ja auch hast, freiberuflicher Sportreporter, war, als damals das fantastische Fußballradio, bei dem ich hier in Leipzig gearbeitet habe, leider zumachen musste, gab es die Entscheidung, gibt jetzt eine Abzweigung. Ich habe da mein Volontariat gemacht, wäre danach Redakteur geworden. Entweder ich mache jetzt noch einen Journalistik-Master, wie ich es vor dem Volo eigentlich mal vorhatte, War aber eigentlich Quatsch, weil ich hatte schon abgeschlossenes Volontariat, gleichberechtigt. Man hat da sogar die Ausbildung innerhalb einer Redaktion gemacht. Eigentlich Quatsch. Oder ich traue mich, hat mich echt ein paar schlaflose Nächte gekostet und mache mich selbstständig. Und der wichtigste Rat kam von den selbstständigen, freiberuflichen Sportreportern, die dann gesagt haben, als ich mich da so umgehört habe und was muss ich da machen? Okay, du brauchst 2 Auftraggeber mindestens, musst dich da beim Finanzamt bla bla bla, war, als es dann klar war, dass ich es mache, so Benny. Und jetzt eine Sache, wenn du die ersten Rechnungen schreibst und die Kohle kommt auf dein Konto, dann nimmst du davon immer pauschal 50% und schiebst die auf ein anderes Konto, weil die gehören dir nicht. Also im Zweifel nicht 50%, aber zumindest ein großer Teil von den 50%. Und da, wenn die das nicht gesagt hätten, ich habe ein paar Freunde und Bekannte, denen hat das kein weiser Graurücken vorher gesagt. Und dann rennst du da rein, weil plötzlich kommen die ersten 500 Euro auf dein Konto am Ende irgendeines Monats und du denkst dir, ich habe jetzt hier 500 Euro auf dem Konto. Das aber die Hälfte davon noch mit einem Jahr Verspätung, wenn du dann nämlich erst deine Steuererklärung machst, ans Amt abgedrückt wird. Das war sehr wichtig, dass das die Kollegen gesagt haben.
Das ist immer, also das musste ich dann ja, du hast mir das sogar mal erzählt, als ich dann keine Netto-Basketball-Sportlerverträge mehr unterschrieben habe und auch einer von dir bin. Weil es gibt dann irgendwann das erste Jahr, wo du quasi Steuervorauszahlung abgibst und dann aber auch deinen Rückblicken abgibst und da kann es dann mitunter mal knallen. Also zumindest um das dann vielleicht ganz abzuschließen, in der Medienbranche hat mir, ich habe ja damals einen Podcast gehabt, da war ich 20. Also es muss der erste, also Mindblown, Pers Heimspiel hieß der.
Ja,
das war erst eine Radiosendung und dann war es irgendwann ein Podcast.
Das hast du mal erzählt,
Genau. Und da habe ich ja natürlich auch kein Medientraining gehabt, wie im Fernsehen oder nirgendwo habe ich, ich weiß nicht, ob sich zu Hause die Leute das vorstellen, dass man irgendwann jemand mal zu einem kommt und dass man irgendwas lernt, das tut man nicht. Also zumindest nicht auf dem Weg, den ich gegangen bin. Aber da war Marc Herrmann, der quasi mich da damals auch in die Hand genommen hat bei dieser ganzen Radiogeschichte. Und der hat mir, glaube ich, einmal einen Tipp gegeben, hat gesagt, oder hat mich aufgeklärt, wie das Mediengame läuft, und hat gesagt, die Menschen wollen, dass du die Hosen runterlässt, aber sie wollen deinen Schwanz nicht sehen.
Da war ich so, Grüße auch an alle minderjährigen Hörer.
Ja, schon okay. Das Glied nicht sehen.
Okay. Interessanter.
Okay, alles so. Weiß ich auch nicht. Das hat vielleicht mich an der einen oder anderen Stelle dazu gebracht, ich war ja immer so grundoffen so, ich habe gesagt, ich teile auch mit den Menschen so, aber dass es vielleicht da irgendwann dann auch noch eine Grenze gibt in der Offenheit, die man nicht überquert. So. Das habe ich zumindest rausgenommen.
Das Witzige ist ja, ich werde dieses Jahr, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, ich bin jetzt 36, ich werde 37, ist das richtig? Nee, 89 bin ich geboren, 37 werde ich, mein Gott. Da ich ja auch relativ früh im Radio angefangen habe, war ich ja jahrelang und bin es eigentlich jetzt immer noch auch so Fußball-Bundesliga und selbst im Basketball-Kontext eigentlich noch, ich bin ja noch nicht alt, so, aber ich mache das jetzt schon ein bisschen und natürlich fragen dich dann auch Leute, weil jetzt kommen dann plötzlich Leute irgendwann nach, seit ein paar Jahren, die dann deutlich jünger sind. Und die fragen dann auch mal. Und da denkt man dann so, was sage ich denn jetzt eigentlich so? Und dann, okay, als Kommentator ist es relativ einfach. Das ist immer das Leichteste. Beim Basketball ist es sogar noch am kompliziertesten. Nicht so viel labern, ihr Freunde da draußen. Auch mal die Klappe halten für eine Minute. Fällt mir beim Basketball schwer genug. Vor allem, wenn wir beide oder wenn ich mit Alex Vogel oder wem auch immer, Doppelkommentar, ich laber die Leute immer zu. Und wenn ihr Interviewer werden wollt, macht die Fragen kurz. Ballert nicht so viel von den Fakten rein, die ihr glaubt, dass ihr noch, damit ihr noch zeigen könnt, Andrea Trinchieri, was ihr alles angelesen habt, euch habe ich auch jahrelang gemacht, macht die Fragen kurz. Und so plötzlich komme ich jetzt in die Rolle so ein bisschen rein, was irgendwie witzig ist, weil noch nicht mal eine 4 vorne steht. Naja, ist egal. Also Ratschläge, wenn ihr gute Ratschläge, vielleicht hat ja auch die Community noch ein paar Ratschläge für uns, bitte nichts Böses. Also einfach irgendwas Nettes, so was wir vielleicht auch anwenden können. Dann schickt's durch. Weil wir gerade beim Thema, herzlich willkommen, liebe Freunde, Abteilung Europameister, heute mit dem Rundumschlag. Wir reden über die finale Saisonphase in der Euroleague. Ich habe ein paar News aus der WNBA. Franz ist zurück in der NBA. Wir haben einen deutschen College-Champion und so weiter und so fort. Das AST läuft. Aber weil wir gerade dabei waren, Pero, lass uns doch, weil du über junge deutsche Spieler gesprochen hast. Eric McCallum in diesem Euro-Insiders-Podcast, das ist auch das, was dann so ein bisschen in Social Media rumgeisterte, hat darüber geredet, also der, ne, nochmal kurz der Kontext für die, die den Namen nicht ganz zuordnen können, war letztes Jahr bei Fenerbahce ein ganz erfahrener Veteranen-Guard, US-Amerikaner, seit Jahren in Europa unterwegs. Und er hat darüber geredet, dass die Amerikaner seiner Meinung nach in Europa viel weniger Respekt kriegen als die Europäer. Zitat, wir müssen härter arbeiten, wir werden kritischer gesehen. Dann hat er so einen relativ schiefen Vergleich gemacht zwischen, wenn Kendrick Nunn über seine Euroleague-Karriere 13, 14 Punkte in der Karriere scored, dann sagen die Leute, war er das Geld nicht wert. Und bei Spanoulis ist er der GOAT. Aber dass der natürlich in einer ganz anderen Zeit in der Euroleague, wo viel schwieriger war zu scoren und so weiter, egal. Aber ich finde diesen Punkt interessant und würde dich da gerne mal zu anzapfen. Vielleicht fangen wir mal so an. Als du gespielt hast, Mitspieler, aber auch Gegenspieler, wie hat man als deutscher Spieler in deiner Zeit auf die Amis geblickt, was ihre Rolle anging, was sie verdient haben? Das finde ich irgendwie ein interessantes Thema.
Das ist lustig. Also es ist genau so, ich war ja tatsächlich großer Grenzgänger, also ich war gern gesehen in beiden Camps, dass beide natürlich das Gefühl haben, der andere hat es leichter. Also spätestens nach 6-6-Regelung ist es ja auch faktisch oft so gewesen, dass ein Ami, der kommt, das Gefühl hat, okay, den Deutschen wollen sie pushen oder wieso spielt der Minuten oder wieso soll der entwickelt werden? Also da gibt's ja vielleicht auch das Phänomen, dass du sagst, hey, der Deutsche, ich brauche den, weil ich mir nicht die besten 5 Deutschen der Liga kaufen kann. Das heißt, dass er in 2 Jahren so gut ist, dass ich mit ihm meine Ziele erreichen kann. Deswegen investiere ich jetzt in jemanden, wo ich später was rausbekomme. So, das nicht immer glasklar die erbrachte Trainingsleistung mit den Spielminuten oder so einhergeht. So. Und das ist immer dieses Gefühl von der Blick auf die Deutschen gewesen. Die Deutschen können sich das ja so. Und wenn sie mal was Gutes machen, dann werden sie gleich, freut man sich da viel mehr drüber und so. Wir müssen liefern. In die andere Richtung ist natürlich genauso der Blick von den Deutschen zu den Amis ist gewesen. Der Manager unterschreibt die Spieler. Der Manager oder der Trainer, die holen die. Das heißt, die müssen die ja spielen lassen, weil wenn ich jetzt besser spiele als der und ich verdiene nur 500 € und der verdient 5000, so, weil er den fetten Vertrag hat, müsste er ihn ja spielen lassen. So. Und das war immer, oh ja, die können sich, oder, wo auch wirklich was dran ist, im Zweifel glaube ich, so Disziplin-Durchsetzung. Also, wenn jetzt ein Deutscher mal eine Minute zu spät kommt, das ist jetzt auch grob, es gibt natürlich auch innerhalb der Deutschen 1 Milliarde Typen oder, also das ist jetzt wirklich so plakativ, wie es irgendwie geht, aber so, wenn man ein deutscher Jugendspieler kommt jetzt zu spät, 22-Jähriger, der kommt zu spät, dann gibt es ein großes Donnerwetter und er darf eine Woche nicht zum Training kommen. Wenn ein Ami eine Stunde zu spät kommt, weil er gesoffen hat, passiert nichts. Auch wieder so ein klassisches Ding. Dann regt sich zum Beispiel aber auch der Deutsche auf im Zweifel, weil er mit 22 noch der Jugendspieler ist und der 22-jährige Ami ein Vollprofi, die Wahrnehmung in diesem ganzen Altersgeschichte, das haben wir jetzt zum Glück nicht mehr, das war in meiner Zeit mal irgendwann ein riesiges Thema. Also 27-Jähriger war noch ein junger, aufstrebender deutscher Spieler und ein 27-Jähriger Ami hat schon 6 Jahre professionell gespielt und war irgendwie das, also beide Lager dachten, die andere Seite hätte es deutlich einfacher. Also, und ja, ist natürlich auch Haltbares dran gewesen. Ich weiß, in Ulm hatten wir ein Jahr, da haben ist horrormäßig, ist auch wirklich nicht lustig, hat das Auto, glaube ich, ist nachts irgendwie, war nicht ganz nüchtern am Steuer, also ist gebastelt worden von der Polizei, glücklicherweise, und so, Ärger, großer Ärger. So, ein paar Wochen später, da war schon richtig eine Ansage im Verein, das dulden wir, Null-Toleranz-Theorie wird hier gefahren, so. Mhm. Dann 4 Wochen später kriege ich einen Anruf, nachts 3, so, das Auto ist auf dem Dach, so. Kannst du kommen und können wir das bitte wieder versuchen umzustoßen? So, dann werden natürlich ein paar Spieler zusammengetrommelt, sie fahren dahin und versuchen irgendwie das Auto umzustoßen, nachts fahren natürlich andere Autos vorbei, dann ist natürlich klar, okay, hier sind gerade 6 erwachsene Menschen, mit großer Körpergröße, die wollen ihr Auto umdrehen, die rufen mal die Polizei kommt auch da, so. Und vorher war schon die Null-Toleranz-Theorie oder Policy. Und dann war aber, jetzt ist wirklich Schluss. Und dann ist, glaube ich, so ein deutscher Jugendspieler beim Schwarzfahren erwischt worden. Und der war dann irgendwie 3 Monate suspendiert. Oh, und klar war, also ey, natürlich, der eine, dessen Auto gerade auf dem Dach lag, macht 20 im Schnitt. So, dem passiert dann halt vielleicht im Zweifel doch eher nichts und irgendein Mann kriegt dann auf die Mütze. Also gibt's in alle Richtungen.
Ja, schönes Thema und führt mich zu folgender Rubrik.
Pierrot's Breakers Power Ranking.
Denn Mein lieber Per Günther, wenn wir bei Amerikanern sind, wir haben ja schon die große Rankings gemacht, Euroleague Guards, BBL, BBL-Hallen und so weiter und so fort. Ich würde gerne heute mit dir mal amerikanische Euroleague Guards machen. Also jüngere Vergangenheit, muss man dazu sagen, also so Langdons, Holdens, Langfords und wie sie alle heißen, die lassen wir mal raus, weil wir nehmen jetzt mal wirklich die, die wir auch bei uns bei Magenta oder Telekom Basketball, Telekom Sport, wie wir früher hießen, übertragen haben. Und würde mit dir gerne einfach mal so ein bisschen, ich gebe dir immer zwei Namen und du sagst, mit welchem du gehst, du kennst das Prozedere ja, und dann gehen wir einfach mal so durch die Ami-Boys durch, wir fangen einfach mal.
Ja, mach mal kurz, schieß mal los.
Ja, okay, los. Wir machen zum Aufwärmen auch drei alte Bekannte, die haben jetzt keine 10-jährige Euroleague-Karriere gehabt, aber die waren für ihren deutschen Verein in der Euroleague sehr prägend und deswegen fangen wir damit einfach mal an. Also, Peyton Siva, nee, wobei Tyrese Rice war nicht Euroleague mit den Bayern. Aber Peyton Siva oder Tyrese Rice?
Tyrese Rice.
Erzähl mal was zu Tyrese Rice. Geiler Zocker, ne? Also Peyton Siva habe ich auch geliebt. Ich habe natürlich gefühlt alle Alba-Spiele kommentiert. Ja.
Aber Tyrese Rice einfach der vielleicht eleganteste Ami-Guard, den wir je gesehen haben. Mit der Hezzy, die wir so nie wieder gesehen haben. Auch die Francisco Hezzy kommt für mich da nicht dran. Einfach ein kleiner Lefty, der auch noch lange über den vermeintlichen Zenit gespielt hat und einfach, war ein Bucket einfach. Also, und aber hatte so eine coole Aura, hat seinen Sohn über einen alleinerziehender Vater als Basketballprofi, wo ich ihm nie verstanden habe, wie er das gepackt hat. Und war dann einfach überall zu sehen mit seinem Sohn. Hat sich beim Warm-up quasi mit dem gespielt, hat dann 25 gemacht und hat sich dann wieder um ihn gekümmert und ist mit ihm 6 Stunden im Zweifel mit dem Bus irgendwo hingefahren oder sonst. Krass. Also, unglaublicher Typ, auch super, super, super nett, sehr angenehm. Also war jemand, den wolltest du sportlich nicht gegenspielen, aber also gar nichts zu beanstanden und einfach das elegant, so smooth the game, was man sich vorstellen kann.
Ja. War dann ja sogar eingebürgert, hat mit Montenegro gespielt, ein Jahr bei den Bayern, 12-13. Und ich habe das falsch im Kopf gehabt, der hat mit 18-19 mit Bamberg, zumindest wenn ich hier diese Übersicht sehe, hat er weder Euroleague noch Eurocup gespielt. Etwas über 100 Spiele in der Euroleague gemacht. Letzte Station war Panathinaikos, über 11 Punkte im Schnitt. Also habe ich auch wahnsinnig gerne zugeschaut. Und den werfen wir jetzt in einen Topf mit Brad Wanamaker.
Boah, das ist schwierig. Boah, das ist wirklich schwierig. Wanamaker war... Also, wenn er sie machen wollte, dann war er nicht zu verteidigen. Es gibt ja so für mich so zwei verschiedene Wanamaker und der erste war einfach der Freak ohne Dreier. Mhm. Und dann gab es das zweite Trinkier-Jahr, wo einfach alle 15% über ihrem gefühlt Karrieregeschnitt von der Dreilinie geworfen haben. Mhm. War PJ Tucker, glaube ich, über 50% geworfen. Alle haben, und Wanamaker hat durch das Jahr 45% geschossen. Ich glaube, der Schnitt. Ich glaube, wir hatten mal einen Scouting-Bogen. Also haben sie mitten in der Saison irgendwann gespielt und da hat Bamberg so 43% von den Dreierlinien geschossen. Mhm. Und dann war er wirklich unzerstörbar. Dann war er so eine krasse Präsenz. Für mein persönliches Gusto nehme ich Rice, aber der objektiv höchste Höhen als besserer Spieler war wahrscheinlich Wanamaker.
Erstes Jahr Euroleague, damals mit Bamberg, 12,2 Punkte im Schnitt. 4,1 Rebounds, 4 Assists, 1,3 Steals. Da war die Quote bei etwas über 36%, aber klar, BBL ging sie dann noch, ich erinnere mich dann da auch dran. Dann später ja auch noch bei Fenerbahce gespielt. Also, das war so, verbindet man sofort mit diesen goldenen Bamberger Euroleague-Abenden. So, jetzt mal rein in das war jetzt das Warm-up. Jetzt nehmen wir Tyrese Rice mit und schmeißen den rein gegen Thomas Walkup.
Ja, ich gehe mit Rice. Es ist einfach, ich weiß, was Thomas Walkup gerade macht. Er hat historische Zahlen auch jetzt wieder mit der, was er an Assists zu allem anderen spielt, also zu Turnover, zu Punkten und so weiter. Aber wir werden ja genauso die erste, also es taucht Olympiakos im Finale oder im Halbfinale auf, im Final Four. Dann werden wir auch über Thomas Walkup und seine Shortcomings und seine offensiven Probleme auf dieser Bühne sprechen. Wir reden immer davon, dass Olympiakos noch den Guard sucht, der es komplettiert. Und solange diese Diskussionen entstehen, kann ich nicht mit Walkup gehen, auch wenn ich ihn ein mega geiler Typ ist.
Ja, ich schmeiße dir noch eine andere Art Spielertyp hin, wo ich glaube, dass du auch Rice nehmen wirst, aber einfach, weil ich ihn mit reinnehmen musste. JC Carroll.
Ja,
der Shooter vor dem Herrn. Ja,
nämlich auch Rice, fällt mir sehr leicht sogar, aber auch eine besondere, also wenn du noch so so Einzigartigkeiten in der Liga hast, ist natürlich das Schönste. Und der hatte dann auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Spielt dann 20 Minuten und wird gefeatured ohne Ende, jagt nur die 20 Minuten nur über die Blöcke und hat dann, glaube ich, auch mit sechs, so mit spät in seinen 30ern noch wirklich gescored. So. Aber das ist einfach. Das ist
Rice. Alright. Nehmen wir noch einen Ex-Bayern-Spieler mit rein. Tyrese Rice oder Malcolm Delaney?
Delaney mag ich, also persönlich war super unangenehm zu spielen. Auch so kein... es gibt so Beispiele. Es gibt so, ich habe dich schon 10-mal gespielt und wenn ich dich irgendwo sehe, also ich glaube, ich habe mal in München gespielt und wir waren danach aus und dann war ich halt auch da, weißt du, ich bin mit John Bryant und so. Und dann gibt's auch keinerlei Form von kein Hallo, kein Headnod, kein gar nichts. Und ist auch fein und bei ihm genau das Gleiche. Er hat auch dann an dem Abend, wo er 3 von 5 von der Dreilinie geschossen hast, dachtest du, ein besserer Spieler hat in der Liga noch nicht gespielt. Mhm. Und du musstest hoffen, dass er das nicht macht. Aber so, glaube ich, die Kultur, den Ton, den er gesetzt hat, als Gewinner, so auf jeden Fall einer der besten Spieler, den der BBL je gespielt hat. Mhm. Und ich gehe trotzdem mit Rice.
Tyrese Rice oder der Mann, der gerade ein neues Career High, wir werden nachher noch drüber sprechen, aufgestellt hat, Tyler Dorsey.
Rice.
Okay. Der ging schnell. Okay. Wir arbeiten weiter ab. Wir arbeiten weiter ab. Carson Edwards oder Tyrese Rice?
Rice auch. Also, ich werde meinen Kindern wahrscheinlich eher noch davon erzählen, von diesem bizarren Jahr bei Bayern München, wo sie einfach im SAP-Garden-Eröffnung, wo sie einfach die Heimspiele gespielt haben, mit nie dagewesener Firepower. Mhm. Aber trotzdem gehe ich mit Tyrese Rice.
Tyrese Rice oder ein anderer Lefty, TJ Shorts?
Ich gehe mit Rice.
Tyrese Rice oder Wade Baldwin?
Ich gehe auch da mit Tyrese Rice. Auch wenn Baldwin ja jetzt auch wieder ein gutes Spiel macht, aber nee, ich gehe da mit Rice.
Ja, du fremdest mit Baldwin, das merkt man im Kommentar auch immer mal wieder. Und es ist ja auch völlig nachvollziehbar, es geht uns ja allen so. Tyrese Rice oder Lorenzo Brown?
Oh, Lorenzo Brown hat mich auch jetzt 2 Jahre hintereinander verletzt. In meiner kleinen Privat-Konversation mit Lukas Feldhaus habe ich ihm gesagt, der hat noch eine Saison, wird er noch mal spielen. Es gibt doch eine Comeback-Saison von ihm, die blieb aus. Deswegen hängt das so ein bisschen alles alles, was seit 2022 passiert ist quasi, wirkt enttäuschend. Deswegen auch da Tyrese Rice.
So, bleibt nicht aus, auch wenn er bei den Guard-OGs natürlich auch schon mit zur Auswahl stand. Tyrese Rice oder Nick Calathes? Weil auch wenn er für Griechenland spielt, ist er...
Ich glaube, ich gehe jetzt mit Calathes. Einfach weil, Mann, ich liebe das, wie hart er jetzt noch... Also, wenn du dieses Jahr Partizan eingeschaltet hast, in der sauren Gurkenzeit, und du hast trotzdem Nick Calathes, der irgendwie sich irgendwo hinschmeißt oder irgendwie alles versucht, um Spiele zu gewinnen, und der immer noch unterwegs ist und irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen ist, glaube ich. Natürlich, meine persönliche Präferenz ist da Tyrese Rice, aber Nick Calathes Body of Work ist so immens einfach, dass er dazugehört. Und es ist auch, jetzt würde wahrscheinlich unser Boy Eric McCollum sagen, der wirkt wieder so europäisch für Per Günther, deswegen kriegt er den Nod. Und ich fühle mich so ein bisschen ertappt.
Ja, aber man muss, also Calathes hat ja selber auch gesagt, er ist, glaube ich, nicht in diese Top 25 Euroleague-Legenden reingewählt worden und er hat gesagt, ich bin in fast allen Kategorien Top 10, was geht eigentlich bei euch? Also Calathes löst Rice ab und setzt sich auseinander mit leider auch da verletzungsanfällig, aber wir haben ihn so oft spielen sehen, er hat auch deutschen Teams so gerne wehgetan. Calathes oder Wilbekin?
Gehe ich noch mit Calathes. Ich mag Scotty, weißt du, aber mach mal weiter, okay, flieg weiter.
Calathes oder Kevin Punter?
Das ist natürlich jetzt ein richtig dreckiger Vergleich, aber also es ist einfach, gib mir nochmal die Headline über dem, was wir gerade machen. Es ist einfach amerikanische Guards in der Euroleague ranken.
Yes. Und alles, was da an Facetten, ne? Deswegen, da kommt ein Calathes, muss da genauso rein wie ein Carroll und ein Walkup, aber auch ein Wilbekin halt, ne? Und ein Panther.
Ja, dann ist es schwierig, ist ein sauschwieriger Vergleich, aber ich bleib bei Calathes irgendwie.
Okay.
Auf eine Art und Weise.
Dann Calathes oder Mike James?
Calathes. Es ist einfach so, zeig es mir. Zeig es uns, was du kannst auf großer Bühne. Er sagt, er ist jetzt schon auch ohne Titel der Größte aller Zeiten.
Sehe ich nicht so. Na gut. Nee, nee. So, zwei haben wir noch. Die zwei können Calathes noch vom Thron stoßen. Kendrick Nunn.
Es ist dreckig, dass du dir... Das hast du clever gemacht, weil du hast dir meinen Favoriten wirklich aufgehoben. Kendrick Nunn, es ist kurz, es ist jetzt ein bisschen schwierig, aber so die zwei Jahre, also das gefühlte Output, was er liefert, wenn er spielt, ist einfach dominanter als Calathes, das durch seine Vielseitigkeit gewesen ist.
Ja, und dann fehlt natürlich nur noch Shane Larkin.
Das hätte ein sehr kurzes Spiel sein können, ein sehr langweiliges Spiel, wenn er früher gekommen wäre. Shane Larkin ist für mich natürlich die Nummer eins. Prime Shane Larkin ist ein, es gibt ein, ich habe niemandem so gerne zugesehen. Die Kombination aus, also, wenn man nicht weiß, ob er ein Stepback schießen will oder mir vorbei will, das ist ja auch das, was wir mit Francisco gerade sehen. Und weswegen wir, ohne diese Diskussion ist viel zu groß, um die jetzt hier aufzumachen, aber weswegen ich immer noch glaube, dass James Harden der einflussreichste Spieler der letzten 20 Jahre oder 25 Jahre gewesen ist, der einfach bestimmt hat, welches Paket du mitbringen musst mittlerweile als Guard oder mitbringen solltest. Die Antritte von Shane Larkin, wie der in die Zone gekommen ist, mit welcher Leichtigkeit, war so verstörend, gepaart mit so den Würfen, die er getroffen hat und wie gerne er einfach in diese Stepbacks und in seinen Jumper aus dem Dribbling reingehen wollte. Das ist so eine Shane Larkin-Nacht, den verteidigst du nicht. Den kriegst du nicht gestoppt.
Und es ist immer noch 2% extra schön anzugucken, weil diese komische Frisur dann so leicht wackelt, wenn er da so das Tempo anzieht und dann wieder verzögert und dann will die Frisur noch kurz nach rechts, obwohl er schon wieder links, und es ist so ein Gesamtpaket. Ja.
Eine der geileren Geschichten, die auch so ein bisschen runtergefallen sind bei der Euro. Einfach, weil es natürlich ein naturalisierter Spieler, irgendwie so ein... aber wo er war und wo wir dachten, okay, der hat jetzt langsam echt viele Meilen auf dem Buckel, und was der abgeliefert hat bei dem Turnier im Sommer und wie nah er dran war, die Türken dann auch zu einem Titel zu schießen, das ist einfach... Shane Larkin ist einfach... Ja, und jetzt musst du nochmal den schnelleren Schritt oder anderthalb schnelleren Schritt dazu rechnen, den er hatte mit 25. Puh.
Packt's uns in die Kommentare. Euer Lieblings-Ami, nehmt gerne auch die aus der älteren Vergangenheit mit rein, die wir vielleicht noch gar nicht so alt sind wir ja auch noch nicht so mitbekommen haben, wer da irgendwie noch krasse amerikanische Guards wohlgemerkt. Ja?
Ich dachte, irgendwo... so ein Bobby Dixon hättest du uns
Der darf...
Der ist jetzt nicht ganz, also der ist noch so...
Oh, ja, aber der hätte da noch kommen müssen. Oh, das ist bitter. Der darf mir nicht durchrutschen. Bobby Dixon habe ich geliebt. Oh, der tut weh, dass ich den vergessen habe. Shoutout an Bobby Dixon. Das war...
Playeros Breakers Power Ranking.
Und dann sind wir auch schon mittendrin in der Doppelspieltagswoche der Euroleague, Pero. Auch wenn es für Bayern und Bologna um nichts mehr geht. Die Bayern gewinnen in Bologna mit 5, McCormack mit 24 Punkten und 8 Rebounds. Nochmal eine fette McCormack-Sichtung da, so kurz vor dem Saisonfinale. Worüber wir aber natürlich vor allem reden wollen, ist das, was wir nehmen jetzt hier Mittwochnachmittag auf, was am Dienstag passiert ist und wie die Tabelle aussieht. Sie ist noch nicht ganz gerade. Aber wir haben eben jetzt dann kommende Woche, da übrigens Donnerstag und Freitag, jeweils ab 20 Uhr, die letzten beiden Euroleague-Konferenzen dieser Saison. An zwei Tagen in Folge alle Entscheidungen, alles live zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Wir gucken da natürlich und haben jetzt eine Ausgangslage, die hochinteressant ist, weil Olympiakos Piräus Real Madrid schlägt. Jetzt wieder, wie wir das eigentlich gewohnt waren, größtenteils in den letzten Jahren, auf 1 unterwegs ist. Fenerbahce, das 6. der letzten 7, aus den letzten 7 Spielen verliert gegen Hapoel und plötzlich nur noch 3. ist. Und es sogar noch eine Möglichkeit gibt, wenn man es durchrechnet, dass sie vielleicht noch deutlich weiter runterrutschen. So verrückt, wie die Ausgangslage da ist. Panathinaikos in Barcelona gewinnt, sich auf 6 hochschiebt. Und was steht uns da jetzt in dieser Woche und vor allem nächste Woche so als Saisonfinale ins Haus? Ich glaube, das hat sich echt gewaschen, wenn du auf die Tabelle da nochmal guckst.
Es ist tatsächlich jetzt wie gemalt, dass Dubai sich da auch noch zumindest theoretische Chancen erkratzt hat, weil sie auch noch direkte Duelle haben, meine ich. Lass mich das mal kurz.
Dubai hat Efes und Valencia.
Genau, Valencia beim letzten Spiel zumindest. Ja. Also es sind Duelle überall. Real Fener ist natürlich jetzt das große Spiel der nächsten Woche. Ich glaube, das ist am 9. Das ist jetzt morgen schon. Also, du kannst dir, fast jede Mannschaft hat noch echte Brecher. Du hast Dinge, die nicht erklärbar sind. Was passiert mit Fenerbahce? 6 aus 7 verloren. Positive Nachricht ist zumindest, dass Melli zurück ist. Janton ist zurück. Sie sind jetzt fast wieder komplett, aber sie kriegen nichts und niemanden verteidigt. Gibt es diesen ominösen Schalter? Gibt es ihn nicht? Gibt es dann Jasikevicius Magic in so einer Serie oder bricht das Kartenhaus zusammen? Ich glaube tatsächlich immer noch an sie. Ich bin da zu stur, da irgendwie abzuspringen. Auch wenn
hast du das Zitat von ihm gehört oder gelesen?
Nee, gib es mir bitte.
Er hat gesagt, es ist natürlich, nochmal diese Serie. Die haben jetzt aus den letzten 7 Spielen 6 verloren und die waren vorher das Team, was eigentlich alle gelockt hatten auf 1, außer Per Günther, als dann gerade auch die Verletzungsprobleme dazu kamen. Sah es erst noch aus, als würden sie es kaschieren können. Jetzt in den letzten Wochen können sie es nicht mehr. Und er hat gesagt, es ist eine Kombination aus vielen Dingen, die zu dieser Situation gerade führt. Wir müssen mal ein bisschen mehr zu Hause sein und mal ein bisschen wieder trainieren. Es kommen Spieler zurück von Verletzungen und er hat auch gesagt, und offensichtlich machen auch wir als Staff, als Trainerteam einfach Fehler, zu den Spielern, die dann zur Verfügung stehen, durchzudringen. Und dann hast du eben so eine Gesamtgemengelage, eine Kombination aus vielen Dingen. Finde ich schon gut, weil ist zum Beispiel was, ne, was man, also Ergin Ataman hätte niemals in seinem Leben gesagt, wir als Trainerteam machen da auch Fehler, sondern er redet eher über Playstations und was die Spieler nicht. Das ist irgendwie, finde ich, auch Jasikevicius.
Also, Vorsicht bei der unehrlichen Eingeständnis von Fehlern, sage ich
okay,
mal.
Okay.
Das, anscheinend erkläre ich es nicht gut genug, anscheinend mache ich es falsch. Den gibt es schon auch viel im Sport. Der hat mir gerade sehr gut gefallen bei JJ Redick, der über seinen Center DeAndre Ayton gesagt hat, dass er gerade große Probleme hat, den Ball zu fangen und dann nochmal so reingearbeitet. Ja, vielleicht liegt es an unseren Pässen. Vielleicht sind die nie. Und wir wissen alle, du hast gerade gesagt, er hat gerade Probleme, den Ball zu fangen. Also dieses.
Okay, fair. Okay.
Ich meine, hatten die nicht auch Trinkieri die letzten Jahre immer mal wieder so in diesem, dass er sich immer so selbst erst mit reinnimmt, aber in so einer komischen, anscheinend überfordert. Ist my bad. Ich habe sie anscheinend überfordert mit den Sachen. So, ich hatte nicht gesehen, dass sie so. Also ich mag Jasikevicius, das finde ich fantastisch. Und ich mag das auch, wie ruhig er bleibt und was er gerade ausstrahlt an der Seitenlinie. Das war auch in München wirklich spannend zu verfolgen, weil es keine Spur von Panik gibt. Aber nur das jetzt bin ich nicht bereit, dem Lob zu geben, weil es auch wieder so ein bisschen nach dem Ganzen klingt.
Also du hast es gesagt, die spielen jetzt, um nur mal bei Fenner noch kurz zu bleiben, Real Madrid morgen, also am Donnerstagabend live zu sehen bei uns und das letzte Spiel, und da muss es doch mit dem Teufel zugehen, Pero, die spielen bei Asvel. Die werden doch dieses Spiel nicht verlieren. So. Und damit es wirklich nochmal richtig eklig wird, müssten sie ja beide verlieren.
Ja, sie müssten beide verlieren. Ich glaube auch, es gibt ja immer dieses Geschichte unter die ersten 4 und dann ist es eigentlich egal. Trotzdem sehen wir jetzt aktuell Stand heute, auch wenn es so nah beieinander ist, Real auf 5, Panne auf 6. Mhm. Da ist der 2. Platz wäre da natürlich schon viel wert gewesen. Also ich glaube, aus dieser Jalgiris-Barcelona-Geschichte oder sogar Roter Stern Monaco ist es, auch wenn die Namen natürlich unglaublich sind, aber da ist zumindest mal in Spielerköpfen und vielleicht auch, wenn du an Schiedsrichter denkst, wenn du an wie schwierig ist es da auswärts zu gewinnen und so denkst, ist Real und Panna natürlich da schwingt noch was mit, auch bei der fantastischen Saison von Jalgiris. Von daher ist schon, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, aber es tut schon weh, was da jetzt passiert ist. Und trotzdem an der Stelle nur noch einmal, es ist krass zu sehen, wie hart Teams spielen, die nichts mehr mit irgendwas zu tun haben. So als Pendant. Wir sind ja jetzt auch recht häufig in der NBA unterwegs und da gibt es natürlich kein anderes Thema als Tanking und wie kann man das irgendwie anders gestalten. Es sind ja trotzdem häufig so die Manager und Trainer und wie sie alle heißen, die tanken wollen. So, und es sind nicht zwangsläufig die Spieler. Hier hast du, alle Spieler erzählen uns, wie müde sie sind, wie unglaublich anstrengend das ist. Und trotzdem erwischst du Teams wie Paris oder wie, keine Ahnung, auch München zu Hause gegen Fenner, wo du denkst, du guckst den Spielplan an und denkst ja, okay, die eine Mannschaft muss, die andere muss nicht und die andere Mannschaft hat noch viel mehr Qualität. und trotzdem hast du heftigsten Wettbewerb in diesen Partien. Ja. Das finde ich schon cool. Ich glaube auch nicht, dass Fener das letzte Spiel gewinnt. Aber ich hätte das nicht gedacht in der 20er Liga, wo es ja vermeintlich nochmal verstärkt wird, dass eine Mannschaft früher aus dem Wettbewerb raus sind, dass dieser, ja, dass dieses Auslaufen dann noch länger wird, dass es da hässlichere Spiele geben wird, und die sehen wir wirklich selten, finde ich.
Olympiakos gegen Real am Ende 102-88, Katastrophenstart von Real, dann ein 18-0-Lauf von Madrid im zweiten Viertel und am Ende aber ziemlich souverän Olympiakos mit dem, wie gesagt, besten Euroleague-Spiel seiner Karriere. Tyler Dorsey, 37 Punkte, 7 von 12 von draußen, hat nur einmal in seiner Karriere noch einen Dreier mehr getroffen. Und Olympiakos ist jetzt wieder da ganz oben so, und Vezenkov macht sein Ding, und trotzdem haben wir ja beide auch immer wieder gesagt, auch mit Basti und so, okay, aber wenn du dich auf Dorsey verlassen musst, dann in den, oder sehen wir es doch falsch? Und oder wir können uns natürlich zurücklehnen und sagen, er muss uns einfach zeigen.
Ja, er muss es uns zeigen, und im Zweifel haben sie es ja nicht mit den Mannschaften zu tun aus den letzten Jahren. Also der Wettbewerb insgesamt ist Wahnsinn. Die Top 12, 13, 14 Teams haben unglaublich viel Qualität, aber du hast in der Spitze nicht das Real Madrid von vor zwei Jahren. Und du hast auch nicht für mich das Panna von vor zwei Jahren. Das heißt, der Margin for Error, of Error, den wir besprechen bei Olympiakos, so diesen, das sind nur so 2-3 Prozentpunkte, das Spacing, was so ein bisschen dir wegknackt, weil du Walk-Up spielen musst oder was auch immer passiert, oder weil du Vezenkov nicht den Ball so einfach geben kannst, wie andere, wie Panna das mit Nan kann oder sonst jemand. Diese Geschichten sind dieses Jahr vielleicht überlebbarer als in den Jahren zuvor.
Panna gewinnt in Barcelona 93-79. Dimitris Giannakopoulos ist mitgereist in den Palau Blaugrana. Ich weiß gar nicht, ob man das als Team dann unbedingt als Support oder eher als Drohung versteht, wenn er vor dem Spiel auch nochmal in die Kabine kommt, so nach dem Motto, also heute wäre schon wichtig. Sind jetzt wieder Sechster, wären direkt in den Playoffs, und seit der Derby-Pleite 5 aus 6 gewonnen. Jetzt Valencia auswärts und dann zum Abschluss Efes. Aber jetzt erstmal nach Valencia. Die Blaskapelle wartet.
Ja, also das sind wirklich unfassbare Spiele. Dieses Olympiakos, dieses Fener-Real-Spiel ist natürlich heftig, aber Panna-Valencia ist dann für mich das nächste. Einfach nochmal vor so einer Serie zu sehen, wie sieht Valencia da aus, wenn Panna im Zweifel jetzt rollt, und jetzt haben sie so diese individuelle Klasse, die Valencia fehlt. Spiele zu closen ist ja immer das Thema bei Valencia. So, wie bringst du es über die Bühne? Ist es dann Montero, der 1 gegen 1 gehen muss? Ist das vergleichbar mit der Qualität der anderen Guards oder großen Playmaker? Spannend. Aber wie gesagt, ich bin immer noch nicht sold, 1000-prozentig, was Panna angeht. Aber es ist das gleiche Thema wie bei Olympiakos. Dieses Jahr kannst du auch mit 1-2 WWchen irgendwie im Zweifel das Ding gewinnen.
Wie gesagt, sie stehen jetzt knapp über dem Strich auf dieser 6, die man sichern will.
Die Serie Fener. Also aktuell wäre es 3 gegen 6. Panna gegen Fener, das letztjährige Halbfinale.
Mit Kusshand. Sie sind sieggleich mit Jalgiris auf 7. Die spielen noch bei Partizan diese Woche und gegen Paris nächste Woche. Barca 8, ein Sieg weniger, spielt in Monaco und dann gegen die Bayern. Roter Stern 9, ebenfalls 20 Siege, spielt bei Asvel und bei Real Madrid. Monaco 10 hat noch ein Spiel weniger, die spielen heute noch gegen Asvel. Und dann haben sie Barca und Hapoel. Kein leichter Schedule. Und dann unten drunter Dubai, gleiche Sieganzahl im Moment noch wie Monaco, FS Valencia und Maccabi mit einem Spiel weniger im Moment noch, weil da eine ist auch noch nicht ganz gerade, hat noch Paris und Virtus hinten raus. Ah, meine Herren, du. Muss ich wirklich, ja, okay.
Ja, also 7 bis 10 ist, Jalgiris ist im Zweifel, wenn sie Siebter werden, haben die 2 Heimspiele. Und jetzt ist die große Frage, hat dieser epische Kollaps, der stattgefunden hat, beim letzten Spiel. Jalgiris hat die letzten 8 Minuten 50 oder so, glaube ich, mit 26 Punkten verloren zu Hause. Wenn das keine Spuren hinterlassen hat, würdest du mal sagen, okay, Jalgiris 2 Heimspiele im Play-In-Format mindestens. Sie gewinnen 1 von den 2 und sind auf jeden Fall dabei. Valencia-Jalgiris wäre ja vielleicht auch so ein Matchup, wo es dann so ein bisschen die zwei Teams, die irgendwie so, die wir immer in einen Hut in einen Topf geworfen haben, die Überraschungsmannschaften, die Offensivmannschaften, die einfach mit so viel Physis und ohne die vermeintlichen ja, also die ganz großen A-List-Stars, es sei denn, Francisco ist jetzt einer davon, spielen, das wäre schon, das wäre stimmig irgendwie.
Mhm. Oh, und Maccabi hat das dritte Spiel noch, wie gesagt, die haben noch eins weniger, die haben ja auch nächste Woche noch Hapoel. Stell dir vor, das wäre tatsächlich sogar, es wäre ein Heimspiel im Menorah Miftachim und du kannst da um den 10. Platz spielen und musst halt dieses Spiel gewinnen. Ach krass, also all das, wie gesagt, diese Woche und dann nächste Woche, Donnerstag, Freitag, unbedingt ab 20 Uhr die letzten beiden Konferenzen dieser Euroleague-Saison schauen mit allen Entscheidungen. 21. und 24. April ist Play-In, 28. April ist Start des Viertelfinals in den Playoffs in der Euroleague mit den Serien und wir freuen uns den Allerwertesten ab, dass es dann losgeht. Auch in der NBA biegen wir in die letzte Woche ein, Pero. Franz Wagner ist zurück. Wir haben vor 2 Wochen mal drüber gesprochen, hat jetzt 3 Spiele seit seiner Rückkehr gemacht. So knapp 20 Minuten, irgendwas unter 20 Minuten ist so offenbar die Grenze, die er gerade gehen darf, mit knapp 14 Punkten, mit knapp unter 50% aus dem Feld. Orlando ist gerade einen Sieg hinter den Raptors und Platz 6. Wäre Stand jetzt also in Play-In. Und bei Dennis Schröder und den Cavaliers wird es super interessant auch noch im Osten, wo da die Finalplatzierung ist. Ne? Sind aktuell Vierter, haben 3 Siege in Folge. Dennis wurde jetzt von seinem Coach mal über den grünen Klee wieder gelobt nach einer der letzten Leistungen. Und in diesem Rennen da um diesen dritten Platz mit New York, Atlanta dahinter, kann irgendwie auch noch den Kicker spielen. Ich habe es vorhin nur so halb gelesen, aber Dennis ist auf jeden Fall auch ready, ist offenbar im Saison-Endspurt-Modus.
Ja, Dennis ist auf jeden Fall im Modus und dafür ist er ja auch geholt worden. Also das ist ja jetzt die Zeit, wo es darum geht, dass jede Franchise will ihn genau für den Run jetzt. Und irgendwie wäre das schon wichtig, diese ganze Franz-Orlando-Geschichte, Moritz spielt nicht, hat schon eine Schwere. Ich weiß nicht, wie dir das geht mit, ob OKC einfach zu gut ist, als dass man so sich so auf diesen Hartenstein-Run freut. Also, ich habe so dieses Gefühl von, ich weiß, was Hartenstein, was er machen wird. Er wird seine Rolle fantastisch ausfüllen. Er wird seine Floater treffen. Er wird ein integraler Bestandteil sein davon, dass sie wahrscheinlich wieder die Meister oder eine gute Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen. Und trotzdem habe ich nicht diese Vorfreude auf dieses, ich bin mal gespannt, was da passiert. Weil ich das Gefühl, ich weiß, was passiert. Und die sind so gut. Und bei Dennis und Franz ist es genau das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, was passiert. Und es kann weder bei den Teams noch bei den Spielern. Deswegen habe ich, wenn diese ganzen Reichtümer an deutschen Spielern in der NBA zählen, gucke ich immer viel mehr auf die Runs, was passiert bei Franz und Dennis, als bei Isaiah, obwohl ich genauso großer Isaiah-Hartenstein-Fan bin.
Ja, aber ist ja logisch. Also es ist ja wie, wenn du eine Serie hast, wo das Skript so schlecht ist, dass du genau weißt, was als nächstes passiert, weil es so vorhersehbar ist. Oder du guckst halt eine Serie, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert, und guckst immer links, rechts. Vielleicht ist es aber auch was wir dann alle, also vielleicht geht es Basketballfans auch anders, ich verstehe den Punkt zu 100%, vielleicht müssen wir uns alle auch einfach ein bisschen umprogrammieren und noch mehr hypen, was Isaiah da auch einfach macht. Weil der kann ja nichts dafür, dass der Cast halt so gigantisch um ihn herum ist. Und was er innerhalb dieses Casts macht, du hast ja angesprochen. Ja, also, was haben wir letztens für ein Spiel zusammen gemacht? Wer war es? Rudy Gobert hat plötzlich Isaiah Hartenstein Bodenpässe hinterm Rücken gespielt beim Blockstellen, ja, als Ballübergabe und so weiter. Also, vielleicht müssen wir uns auch einfach noch mehr in den Hartenstein-Hype reinhypen, einfach weil er es natürlich zu 100% verdient hat. Und aber die andere Sache ist natürlich spannend. Natürlich ist es irgendwie immer interessanter zu sehen, was könnte sein, weil als was wird auf jeden Fall sein so, und das finde ich irgendwie schön. Die NBA macht jetzt gerade, das ist nicht überraschend, es ist jede Saison das Gleiche. Jetzt gerade macht sie besonders Spaß. Am Wochenende gab es das Europa Superstar Duell Jokic gegen Wembanyama, Overtime Sieg für die Nuggets, die jetzt 9 in Folge gewonnen haben. Und dieser eine Wurf von Jokic über Wembanyama hinweg, der physikalisch eigentlich gar nicht geht. Und über den aber Jokic danach einfach nur sagt, also ihr müsst euch das vorstellen, er ist einen Schritt drin im 2-Punkt-Bereich gewesen, in der Overtime, und er wirft das Ding aus der Drehung, wie Jokic die Dinge halt aus der Drehung wirft, so nach hinten fallend, und wenn Wembanyama kommt, aber ist aber da und kommt angeflogen und der Arm ist oben, und ihr wisst, wie weit der Arm oben ist, wenn bei Wembanyama der Arm oben ist, und Jokic sagt danach einfach nur, man muss bei Wemby einfach nur ein bisschen die Abwurfwinkel anpassen. Und es ist ein absurder Wurf gewesen. Und das hat so viel Bock gemacht, die beiden zu sehen, ne? Und diese Teams ringsrum.
Ja, unglaublich und trotzdem ist Wembanyama auch jetzt mit der kürzlichen Rippenprellung, wo wir hoffen, dass es sehr schnell geht und diese ganze 65-Spiele-Geschichte wollen wir gar nicht anfassen, aber er ist ja offiziell mit Luka Doncic der König, der, wenn er denn spielt, wie viel Bock wird es machen, wenn er gesund sein wird, wenn er Teil davon sein kann. Oh ja. Also es gibt nichts, ich kann mich selten daran erinnern, mal an so einem Anfangspunkt gewesen zu sein, von wie von den San Antonio Spurs. Also wer das nicht, ich weiß nicht, verfolgt hat, das, was sich da um Wembanyama herum entwickelt hat, mit Dylan Harper und Stephon Castle, was die für eine Attitüde an den Tag legen, wie reif die sind, was die für ein gritty Basketball spielen, ist so pervers und es macht so viel Spaß, das anzugucken, weil sie auf einer Mission sind, wo kein Funken von, oh, wir freuen uns ein bisschen auf unseren ersten Playoff-Run. Es ist so, wir sind hier, wir sind bereit für das, was jetzt kommt, so, jetzt schon. Und trotzdem ist in mir so eine, ich glaube auch in den letzten Jahren einfach so eine innere Unruhe ausgebrochen in diesem, ich kann mich noch gar nicht so drauf freuen, weil ich weiß gefühlt immer noch nie, wer spielt in diesen Superstar-getriebenen Serien. Und eigentlich können wir es glücklich schätzen. Tatum zurück, wir haben noch keine großen Verletzungen, aber so dieses, Luca ist jetzt wahrscheinlich raus. Lakers ist einfach,
Reeves, ja, bricht in sich zusammen.
Das, ja, das ist einfach durch. Und damit ist im Westen, bricht eine ganze erste Serie weg. Jetzt fangen dann Teams. Und es ist, ich bin gleich so, oh, bei Wembanyama fühlt sich das ähnlich an. Das wird uns nie verlassen. Der Mann ist 2,35 Meter groß und es wird immer darum gehen, kann er spielen, kann er nicht spielen. Aber diese Gefühle gibt's halt früher nie. Wenn ich wüsste, oh, San Antonio, Golden State trifft auf die OKC in den Playoffs 2015, dann habe ich nie darüber nachgedacht, hoffentlich sind alle dabei oder hoffentlich findet das statt in der Form. Und das ist jetzt eine Angst, die mich immer bei der NBA mit begleitet, die ich noch nicht kannte, drei Jahren.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Wir freuen uns einfach drauf, dass möglichst alle gesund sind und dass dann plötzlich dort natürlich der beste Basketball des Planeten gespielt wird in den Playoffs. Da müssen wir nicht drum rumreden. WNBA, ein kurzer Blick noch rüber, weil zwei unserer deutschen Spielerinnen durch diese Expansion Draft, da wird ja die Liga erweitert um zwei Teams, da tatsächlich auch ausgewählt worden. Niara Sabali wird für Toronto spielen und Luisa Geisel-Söder, wir hatten sie hier erst im Podcast, wird für Portland spielen. Jedes Team durfte 5 Spielerinnen sichern. Und aus dem Rest haben sich die beiden neuen Franchises dann je 11 Spielerinnen quasi ausgewählt. Und Sabali nicht mehr New York, Luisa Geisel-Söder nicht mehr Dallas. Und ja, dann ich muss mal nachhorchen bei ihr, weil natürlich kannst du ja aus Social Media, kannst du ja nicht rauslesen, wie das jemand jetzt findet oder was auch immer. So. Und irgendwie ist es wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl, weil da hat man doch endgültig das Gefühl, man ist so ein bisschen Teil eines Videospiels, oder?
Ja, also es muss sich unglaublich seltsam anfühlen. Ich weiß nicht, das ist ja irgendwo, ich habe auch drüber nachgedacht, irgendwo erkennt man auch das Gefühl von so nicht, man will nicht gewählt werden. Ich weiß nicht, ob das so früher so aus der Jugend, aus dem, so wenn man in eine Fußballmannschaft wollte oder wenn man irgendwo sein wollte, und dieses, ich wähle mich bitte nicht, ich möchte hier nicht hin, ist zumindest ein Gefühl, was ich kenne. Ich weiß nicht genau, wo ich es herkenne, aber ich kenne es. Aber ja, also ich glaube, New York will niemand eintauschen. Ich glaube auch so, Dallas war eine ganz coole Adresse. Aber erstmal, im Großen und Ganzen geht es ja darum, viel mehr Kohle auf dem Tisch und in den Taschen von den Spielerinnen. Das sind Multiplikatoren, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also wenn sich die Gehälter verfünf, versechs, versiebenfachen, dann verschmerzt das vielleicht auch so ein Wechsel vom kulturellen Mekka in New York City nach Heinz, oh, Toronto hast du gesagt, ne?
Ja, ja.
Ja, Toronto, komm mal, Toronto ist nice. Toronto ist auf. Also,
da ist Toronto nicht. Ist Toronto nicht die Stadt mit den vielen Tunneln unter der Stadt, weil es da so kalt oft ist? Und dann haben die aber so. Ist das die Stadt? Oder es gibt doch in Kanada.
Also, es ist auf jeden Fall ein ethnischer Melting Pot. Es ist unglaublich divers und lustig und alles Mögliche zu tun. Und ich hatte eine große Zeit in Toronto. Mein Daumen geht hoch.
Du hattest eine große. Das Netzwerk, ja, hier, wusste ich's doch. PATH, PATH, das Netzwerk von unterirdischen Fußgängertunneln unterhalb der Innenstadt von Toronto. Über 27 Kilometer lang, über 370 Quadratmeter groß, laut dem Guinness-Buch der Rekorde das größte Untergrund-Tunnelsystem. Weil es da halt, auch wenn es da zapfig ist, ist da halt richtig zapfig. Und dann können die Leute aber tatsächlich größtenteils da untertunnelt einfach auch wild.
Also, ja, ich sag mal so, amerikanische Metropolen, in denen man sich in Tunneln ja, zu schwierig. Fuß fortbewegt.
Aber es ist ja Kanada, denn, es ist ja Kanada.
Ja, ja, stimmt, das stimmt.
Okay, naja, dicker ja. Trade um Angel Reese ja. in der WNBA auch noch. Wir gucken, wo Satu Sabali landet, von Vorjahresfinalteam Phoenix. Vertrag ist ja ausgelaufen, hat ja nur für einen Tag unterschrieben, wird auch durch diese neue Tarifregelung, du hast sie gerade angesprochen, ihr Gehalt mindestens mal vervierfachen von 250.000 auf irgendwas über 1 Million. Und kommende Woche Montag, liebe Freunde, WNBA Draft. Frieda Bühner in einigen Prognosen Runde 2 vorgesehen. Sie hat selber gesagt, Chancen stehen gut. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ist sowohl im Eurocup als auch in der spanischen Liga ja Top 5 Scorerin. Die macht 17,3 Punkte im Schnitt in Spanien. Und Frieda ist ready. Mitzi ist ready für die WNBA. Wir drücken alle Daumen und gucken, wo sie da am Ende landet. Wir landen, das sind jetzt die weiteren Jugendausläufer, die wir hier hinten raus noch haben, Pero, damit wir uns auch noch ein bisschen älter fühlen können, wir beiden. Wir haben einen neuen deutschen College-Champion bei den Männern. Herzlichen Glückwunsch an Malik Cordell. Ich habe immer nur die amerikanische Aussprache gehört. Ich gehe davon aus, dass er wirklich auch so ausgesprochen wird. Mit Michigan im Finale gegen Reibe, Coroma und Connecticut gegen Erik Reibe. Das war auch der Einzige, der im Finale Einsatzzeit bekommen hat. 6 Minuten gewonnen. Ganz interessanter Werdegang von Malik Cordell. Ich weiß nicht, ob du das mal irgendwo gelesen oder gehört hast. Der hat bis Corona hat er noch Handball gespielt. Und dann wurden, also habe ich es zumindest verstanden, und dann wurden die Hallen geschlossen. Und dann hat er angefangen, Basketball auf dem Freiplatz irgendwie wohl zu spielen in dieser Zeit. Und ich habe auch ein Interview gesehen oder so ein Teil davon gehört mit seinem Michigan-Headcoach, der auch gesagt hat, ja, noch sehr roh, spielt ja noch nicht so lange Basketball und ist jetzt NBA-Champion mit seinen, ich glaube, 2,18 Meter ist der groß. Hat ein paar Einsätze, nicht viele Einsätze im Turnier bekommen, aber super interessant irgendwie.
Ein Projekt also. Wir ja. haben noch ein Projekt im Köcher im Zweifel, auf groß.
Ich glaube, 2 Meter, warte, ich muss mal eben schauen, ob ich es mir richtig gemerkt habe. Ich glaube, 2,18 Meter mit 22 Jahren war ja bei den Skyliners dazu. 2,16 Meter steht hier zumindest. Naja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wir hatten ja 3 Deutsche am Ende dann in diesem Finalspiel. Kopf hoch, Ivan Kaschenkov, der hat es mit Arizona nicht da reingeschafft. Und Michigan ja ohnehin ganz interessant, weil die so ein bisschen die Blaupause dafür sind, für den neuen College-Basketball in dem Sinne, dass sie sich quasi so die Jungs wie so Puzzleteile einfach zusammengestellt haben, ne? Und dann jetzt auch, also viele haben gesagt, das ist so wie das beste College-Team, was jemals gab, was jetzt diesen Titel da gewonnen hat. Und ein Deutscher war Teil davon, auch wenn er im Finale nicht gespielt hat. Chris Anderson hat sich zur Draft angemeldet. Mhm. Bei Steinbach wissen wir noch nichts. Hat diese NCAA-Tournament-Erfahrung nicht gemacht. Was machen wir eigentlich mit?
Also mein Bauchgefühl sagt, unbedingt. Also ich wüsste, wenn ich darüber nachdenke, unbedingt was. Okay, unbedingt anmelden.
Okay.
Es ist immer dieses, also vielleicht vorher mal schnell Elias Harris anrufen und fragen, wie es damals war, als er 15 im Schnitt gemacht hat für Gonzaga und 45% von der Dreilinie geschossen hat in einem Jahr und alle geschrien haben, das wird nicht viel besser werden und dann kleine Verletzungen und dann mehr Augen, besseres Scouting. Und dieses dem, was gebracht wird, was geleistet wird, so dem müde werdend. Also die Tendenz von Scouts ist immer eher in Jahr 2 oder in Jahr 3 nur noch mehr auf das zu sehen, ja, aber das macht er nicht. Oder ja, aber da hat er sich nicht weiterentwickelt. Aber da haben wir gedacht, dass es noch mehr geht. Und es ist selten daran, dass du immer noch die gleiche Euphorie für das hast, was gebracht wird. Also ich kann mich.
Oh, das ist super interessant, Pero, weil das heißt im Grunde genommen, man nimmt den Scouts das Argument, er entwickelt sich in bestimmten Bereichen zurück oder nicht weiter weg, indem man einfach nach einem guten Jahr 1 sagt, let's go.
Ja, alles, was noch als Fantasie oder als Vorstellungskraft in den Köpfen der Scouts schlummern kann, wird denen natürlich im Zweifel zugerechnet. Und andersrum, dass du sagst, ich mache jetzt was die Scouts nicht dachten, was ich nicht könnte, und das mache ich jetzt aber richtig gut im nächsten Jahr schon, das ist ein unwahrscheinlicheres Szenario, glaube ich, als in die andere Richtung. Deswegen raus mit dir. Schreib deinen Namen auf die Liste.
Rein da, Bursche. Und damit landen wir eigentlich auch schon beim Albert-Schweitzer-Turnier, was gerade läuft. Alle Spiele kostenlos bei uns auf dem YouTube-Kanal werden gestreamt. Bei der U18 im Fokus der kleine Bruder von Chris Anderson, Lukai Anderson, macht 19 Punkte im Schnitt in den ersten 3 Spielen. Der spielt an der Highschool in den USA. Trainiert beim DBB-Team von Europameistermacher Alan Ibrahimagic. Sie sind 3-0 gestartet. Sie haben, das war krass, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, Prestigeduell gegen die Türkei mit 15 gewonnen am Ende. Da waren fast 2000 Leute in Mannheim in der Halle, hunderte Türken am Start und starten 3-0, geht heute Abend weiter gegen die Schweden. Und macht Bock zu gucken. Guckt euch das an, schaut da mal rein, schaut euch den kleinen Anderson an. Das ist ja nicht der einzige super interessante Spieler in der Parallelgruppe für Brasilien mit 3-0 im Übrigen. In einer Gruppe mit Serbien und Italien, die schon jeweils einmal verloren haben. Macht Bock, macht Spaß. Und hab mir von so vielen, warst du, wie war das nochmal? Warst du schon da? Mir haben ja mehrere Leute gesagt, ich muss unbedingt mal beim AST vor Ort sein, weil das ist auch ein Vibe, der ist nicht beschreibbar eigentlich.
Ich hab's zweimal gespielt, tatsächlich.
Ach ja, ich meinte jetzt eher, ja, ach Gott, bin ich dumm.
Du hast natürlich als, gespielt. Du meinst als Medienmann.
Ich dachte so als Spectator jetzt so hinten raus, wieder.
Also ich glaube, es ist ja nicht mehr, also damals gab es noch, wurden noch Spiele ausgetragen auf der Base. In den wirklichen Hallen mit dem Holzboden, wo es nach Popcorn roch. Und du hast eine Basketball-Erfahrung gehabt, die es nicht gab vorher in deinen Köpfen. Und du musstest Passierschein vorzeigen, um da hinzukommen. Und dann sind da GIs und dann spielst du da auf einmal. Und dann siehst du auf einmal Sergio Fernandes, von dem du, wo es noch kein YouTube gab. Und du siehst Menschen, wo du dachtest, was machen diese, was passiert hier, habest du dich gefragt. Das ist mein AST-Background und ich glaube, den lasse ich genauso.
Ja, gut, das ist auch gut so. Aber wenn ihr die Chance habt, dann und ihr seid da irgendwo in der Ecke oder ihr wollt da eh hin. Und ansonsten, wie gesagt, guckt ihr auf unserem YouTube-Kanal und schaut Anderson und Co. zu, wie sie noch ein bisschen zerstören und hoffentlich das Ding am Ende gewinnen. Alan, nächster Titel bitte. Pero, haben wir noch was?
Nee, das ist perfekt. Glaub, das war's. Die perfekte bunte Tüte, so wie es sein soll, ab und zu, Bench. Wunderschön gemacht.
Adieu, ihr Lieben. Tschüss.
Hallo.